Liebe Gemeinde, ich möchte euch bitten, mit mir eure Bibeln aufzuschlagen. Und das Markus-Evangelium, eure Bibel im Markus-Evangelium aufzuschlagen. Den letzten Abschnitt, Kapitel 4. Aber wir beginnen mit einer neuen Reihe, mit dem neuen Abschnitt. Ich möchte euch vorlesen, Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. An jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmengen und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweige, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ich möchte beten und wir wollen beten und den Herrn für ein tieferes Verständnis dieser Verse bitten. Lasst uns dazu aufstehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, deine Schöpfermacht. Lass uns, Herr, diese bekannten Verse und dieses bekannte Wort, Herr, tiefer begreifen und erinnere uns daran, wer du in Herrlichkeit und Wirklichkeit bist, Herr, sodass wir uns nicht vor dir fürchten, sondern dass wir zur Ruhe kommen und dass wir einen tiefen Frieden in dir haben, eine tiefe Zuversicht, es ist vollbracht, du bist der Herr, du bist der Schöpfer, du bist der Erlöser. Herr, führe uns diese Herrlichkeit auch heute durch dein Wort vor unsere geistlichen Augen und stärke unseren Glauben. Amen. Dieses Wunder, das wir hier gerade gelesen haben, gehört wahrscheinlich zu den bekanntesten Wunder Jesu. Also es ist neben den Wunder, wo Jesus auf dem Wasser geht oder Wasser zu Wein macht oder Lazarus aus den Toten auferweckt oder die zwei Fische und fünf Brote vermehrt. Also das sind so die großen Wunder, die sind uns bekannt, aber dieses gehört zu diesen großen bekannten Wundern und nicht von wenigen Malern als ein geeignetes Malmotiv. Nicht wenige Maler haben sich versucht, dieses Schauspiel oder die Dramatik, die in diesem Motiv oder in dieser Begebenheit beinhaltet, das auf Papier zu bringen. Es wurde versucht, viele Bilder wurden mit diesem Wunder gemalt oder von diesem Wunder gemalt. Doch das, was dieses Wunder und dies so von den anderen abhebt, ist, dass wir in einer Weise, in einer Demonstration die Größe und die Schöpferkraft und die Vollmacht Jesu Christi kennenlernen, wie es kaum in anderen Wundern so deutlich wird. Nicht, dass es in den anderen nicht deutlich wird. Ich bin mir sicher, wenn wir zu den anderen Wundern kommen, werde ich das gleich wieder über diese Wunder sagen. Aber doch meine ich, dass dieses Wunder und das, was hier geschieht, in besonderer Weise sich doch abhebt. Nicht das, was passiert, sondern wie es passiert und was es uns da auch vor Augen führt. Ich glaube, im Angesicht der Katastrophen, Naturkatastrophen, die immer häufiger und immer wie Wehen, immer sich steigern und immer größer werden und uns einfach die Macht und die Kraft der Natur vor Augen führen und aber genauso die Unfähigkeit und die Unzulänglichkeit und die, ja, wie Mensch mit all seiner Errungenschaft und Prognose und Technik einfach ohnmächtig davor steht, wenn irgendein Hurricane kommt und über die Welt fegt, über die, wo ist er drüber, wie heißt es, Karibik drüber geht, nach USA und was es anrichten, so ein Wind, mit welcher Stärke und Kraft und dann kann man Häuser bauen und all das alles machen, es fegt darüber und es nimmt alles mit und der Mensch steht da leer, mit nichts in der Hand, zerbrochen, weinend, es ist alles ihm genommen. Diese Bilder sind ja uns vor Augen. Das ist ja nichts, jetzt was wir lang zurück uns schauen müssen, wann ist das geschehen. Oder wenn Wassermassen kommen, was Wasser anrichten kann. Der stärkste Beton und die größten Mauern, wenn dieses Wasser kommt, mit was für eine Gewalt es kommt. Wer von den Menschen kann sich diesem Wind hinstellen und diese Wassermassen hinstellen und sagen, schweig, sei stille, beruhig dich mal. Hier bin ich. In einem Nu ist er mit diesen Wasserwagen, Wassermengen und in einem Nu ist er mit diesem Sturm, er ist weg. Und er kann dann nicht stehen bleiben. Und angesichts dieser wirklich Naturgewalten sollten wir diese Verse lesen und schauen, was uns dieser Abschnitt hier vor Augen führt. Die Hauptbotschaft, die Kernaussage, das, worauf es in diesem Abschnitt geht, was uns das Wort Gottes hier uns mitteilen möchte, steht in Vers 41. Darum geht es hier. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Das ist die Aussage, das ist die Kernbotschaft. Das ist die rhetorische Frage. Eigentlich eine Frage, auf der jeder eigentlich eine Antwort haben sollte, zumindest wir. Jeder, der bis jetzt das Evangelium von Markus mitstudiert, mitgelesen hat, jeder, der eigentlich das Wort Gottes kennt und die Botschaft des Wortes Gottes kennt, müsste eigentlich die Antwort auf diese Frage haben. Und somit ist es eine rhetorische Frage. Und Markus stellt sie hier hervor und darum geht es in dem Ganzen. Wer ist er? Was ist das für ein Mensch? Also wer ist dieser? Und jetzt kommt das auch, dass sogar auch Wind und Wellen der See ihm gehorchen. Das ist die Botschaft. Und darum geht es auch in diesem Abschnitt, in diesem Wunder. Es geht um die absolute Stärke und Demonstration der Vollmacht Jesu als Beweis seiner Göttlichkeit. Darum geht es hier. Es geht darum, diese Vollmacht und die Größe und Souveränität und Allmacht und die Stärke Jesu in seinem Wort deutlich zu machen. Ich war versucht und habe mich nochmal daran erinnert, habe mich wieder darauf besonnen bei der Vorbereitung, man ist sehr schnell dabei, diesen Abschnitt zu lesen und den Blick auf die Jünger zu werfen und zu sagen, oh ja, genau, so sind wir. Und dann zu ermahnen und sagen, seid nicht furchtsam und all diese Dinge. Es hat mit Sicherheit auch einen Platz in dieser Botschaft und in diesem Abschnitt, in der Lektion. Aber der Fokus ist nicht auf den Jüngern. Der Fokus ist nicht, wie wir in unseren Bedrängnissen in erster Linie standen. Das ist noch nicht der Fokus. Der Fokus ist auf dieser Herrlichkeit Jesu Christi. Und so sollten wir diesen Abschnitt lesen. Es geht um die Frage, ist nicht in erster Linie, wie werden wir nicht furchtsam. Das ist auch, nochmal, versteht mich da nicht falsch. Ich bin mir aber sicher, wenn wir die Botschaft dieses Abschnittes recht erfassen und diese Größe und Macht der Vollmacht Jesu in seinem Wort, wer er ist, der Schöpfer, nämlich erkennen, dann werden wir die Furcht verlieren und dann werden wir die Angst verlieren und dann werden wir das tun, was wir tun sollen, nämlich uns nicht fürchten. In Bedrängnissen, in Schwierigkeiten, in unsere Stürme des Lebens. Also die Botschaft ist, wer ist Jesus Christus? Wer ist er, dass er diese Kraft und diese Macht in seinem Wort hat? Ich möchte auf etwas hinweisen. Schaut mal, die Fragen. Wer ist dieser, das auch? Auf dieses auch möchte ich euch aufmerksam machen. Er sagt nicht nur, die sagen nicht, wer ist dieser, dass er sowas machen kann, sondern wer ist dieser, dass zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben, das auch noch dazu kommt? Das ist das, was sie erstaunt. Also die haben gesehen, dass er derjenige ist, der von den Propheten, von dem Propheten bestätigt worden ist. Das ist schon erstaunlich, dass Johannes von dem Täufer auf ihn hinweist. Sie haben gesehen, dass der Vater sich zu ihm gestellt hat und gesagt hat, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das haben sie miterlebt, dieses Wunder von Hören und wie der Geist auf ihn kommt. Sie haben diese Bestätigung gesehen, sie haben die Bestätigung seiner Vollmacht in der Lehre gesehen, dass er nicht nur lehrte, sondern dass die Lehre von so einer Vollmacht begleitet war, dass die Dämonen flohen. Sie fürchteten ihn, sie schrien, als er in die Synagogen kam. Das haben sie erlebt. Sie haben erlebt, wie er die Vollmacht hat über die Krankheiten. Und die Krankheiten mussten fliehen. Auch das haben sie erlebt. Und jetzt erleben sie eine Steigerung. Es wird noch mehr. Und sie staunen darüber und sagen, nachdem wir das alles erlebt haben, wer ist er, dass auch das jetzt ihm gegeben ist? Wer ist er, dass auch Wind und Wellen oder der See ihm gehorchen? Das ist also eine weitere Demonstration. Es ist eine Steigerung. Es ist eine Steigerung der Beweisführung, wer Jesus Christus ist. Es ist sozusagen die Lektion, die Jünger hier erleben, kommt auf einen höheren Level. Sie dürfen noch mehr sehen, als sie es schon ohnehin vorher erlebt und gesehen haben. Das, was hier uns die Botschaft oder das Wort hier vermittelt, es führt uns das vor Augen, was zum Beispiel Johannes in seinem Evangelium so stark betonte, was Paulus oder der Hebräerbriefschreiber so stark betonten. Es ist die Schöpfermacht Jesu Christi. Es ist die Botschaft, Jesus Christus ist der Schöpfer von allem. Und das ist so wichtig. Warum? Denn er kann nicht der Erlöser sein, wenn er nicht der Schöpfer ist. Wir können nicht Jesus als den Erlöser annehmen und ihn als den Schöpfer nicht verwerfen. Wir können nicht die Schöpfung verwerfen, aber die Erlösung annehmen. Denn nur der kann erlösen, die Schöpfung, der sie gemacht hat. Nur der kann neues Leben geben, der dieses Leben gemacht hat. Nur der kann aus dem Nichts schaffen und neues Leben schaffen und machen. Nur der kann retten, der der Schöpfer ist. Und darum ist es so wichtig, bevor Markus weiterführt und zu diesem Erlöser kommt, dass er vorher sagt, wisst ihr, warum er erlösen kann? Weil er der Schöpfer ist. Wisst ihr, warum er retten kann? Weil er der Schöpfer ist. Und diese Erkenntnis, ich bin davon überzeugt, ich erfahre das, je mehr ich das sehe, je mehr ich das glaube, umso mehr komme ich zur Ruhe. Und ich habe mehr Vertrauen in ihn, in sein Wort, in die Stärke und in die Macht seines Wortes. Ich erinnere euch nur, Johannes Kapitel 1. Johannes macht das in seinem Evangelium, er setzt das an die oberste Stelle, an die erste Stelle. Der berühmte Prolog im Johannes-Evangelium. Ich bin mir sicher, ihr kennt es auswendig. Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dann heißt es, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts, dass es geworden ist. Im Anfang war das Wort. Also als der Anfang gemacht worden war, nämlich der Schöpfung, war das Wort. Und durch dieses Wort wurde auch dieser Anfang gemacht. Das heißt, bevor der Anfang war, war das Wort schon da, im Anfang, in diesem Machen. Und das Wort war bei Gott, das heißt, dieses Wort ist zu unterscheiden von der Göttlichkeit. Das heißt, es gibt eine personale Unterscheidung, es war bei Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott und dem Wort. Aber zugleich ist es ein eingeschlossen in die Gottheit und das Wort war Gott. Es ist personal unterschieden und trotzdem ist es eins, nämlich Gott. Wer kann das verstehen? Ich nicht. Aber der Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass es so ist. Hier ist die Rede von dem Wort, das alles gemacht ist. Und dann wird uns schon von Anfang an gesagt, dieses Wort ist bei Gott und es ist Gott und trotzdem ist es in sich eine eigenständige Person. Und durch dieses Wort wurde alles gemacht. Er ist der Schöpfer. Dieses Wort hat alles geschaffen. Und jetzt schaut Vers 14. Der berühmte Sprung, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Wisst ihr, wann Johannes unter anderem diese Herrlichkeit des Schöpfers geschaut hat? Als er in diesem Boot war. Als er in diesem Boot war und diese Herrlichkeit dieses Schöpferwortes gesehen hat. Als er sprach und es wurde. Genauso wie am Anfang. Die Bibel beginnt so, im Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir wissen hier, wie dieses im Anfang geschah. Durch das Wort und Gott sprach und es wurde. Das heißt, das, was wir hier lernen und mit Sicherheit nur verfestigen, weil wir es ohnehin schon glauben, ist, dass dieser, wer ist dieser, die Lektion war, es ihnen zu sagen, er ist der Schöpfer. Das heißt, Jesus hebt sie auf eine höhere Lernstufe, er offenbart ihnen eine Größe, Wahrheit über sich selbst und er sagt, ich zeige euch, wer ich bin der Schöpfer. Im Kolosserbrief, zwei Stellen möchte ich euch das nochmal ganz kurz vorlesen. Kolosserbrief, Kapitel 1. Die Worte sind zu herrlich, dass ich sie nur darauf verweise und sage, lest mal sie nach. Kolosser, Kapitel 1, ab Vers 15. Lest mit mir. Er, es ist Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, damit in ihm, denn in ihm ist alles in dem Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei Throne oder Herrschaft oder Gewalt oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das heißt, er ist an erster Stelle, er ist der Ranghöchste von allem. Warum? Denn er hat alles gemacht. Und alles, was geschaffen worden ist, ist für ihn gemacht. Er hat es nicht nur gemacht, er hat es für sich selbst gemacht. Und somit dient und gehört alles ihm. Und wenn alles ist, dann schließt es alles mit ein. Es gibt nichts, auch gar nichts, das ihm nicht gehört. Es gibt auch gar nichts, das er nichts gemacht hat. Und somit gibt es auch gar nichts, das nicht unter seiner Herrschaft steht. Das, allein diese Wahrheit ist doch gigantisch. Das ist eine gigantische Wahrheit. Der Hebräerbriefschreiber drückt es ähnlich aus, etwas kompakter. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, auch das ist ein guter Einstieg in einen Brief. Er sagt, Gott hat auf vielfältige Weise geredet, sein Wort offenbart. Und am Ende der Zeiten hat er ganz besonders dieses Wort offenbart. Und dieses Wort ist der Sohn Gottes. Ich lese Kapitel 1 im Hebräerbrief ab Vers 2 oder ab Vers 1. Nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Wer ist dieser? Wer ist dieser? Wie kommt es, dass er ein Wort spricht und Wind und Wellen ihm gehorchen? Wie kommt das? Er ist nämlich der Sohn Gottes, der durch das Wort seiner Macht alles trägt. Er spricht und es wird. Und wer ist es? Er ist der Schöpfer. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft dieses Abschnitts. Markus Kapitel 4, Vers 35. Die Jünger sollen die nächste Lernerfahrung machen und den Jesus Christus als den Schöpfer kennenlernen. Und ich würde noch präziser sagen, sie sollen jetzt die Schöpferkraft in seinem Wort kennenlernen. So eigentlich könnte man sagen, alles gesagt, die Botschaft haben wir, den Abschnitt kennen wir. Und doch meine ich, es ist lohnenswert, diesen bekannten Abschnitt doch noch ein bisschen im Detail mit euch anzuschauen. Lasst mich euch wieder in das Markus-Evangelium hineinnehmen, ein bisschen in Fahrt kommen, indem wir den Gedankengang etwas mitverfolgen und dann in den einzelnen Versen die herrliche Botschaft miteinander entdecken. Jesus hat die Jünger wo berufen? Kapitel 1 sagt es uns am See Genezareth. Einiges geschieht an diesem See und einiges geschieht an diesem Ufer. Da ging er, als er die Jünger berief, an diesem Ufer sagte er ihnen, kommt her zu mir. Er berief sie in die Nachfolge und ab diesem Moment begannen sie, ihn mehr und mehr kennenzulernen, mehr und mehr zu verstehen, wer er ist, mehr und mehr zu verstehen, was er tut, in welcher Vollmacht und Kraft er tut. Alles ab dann war eine Schule, die sie nötig hatten, damit sie in der Lage waren, später Zeugen von diesem Wort, von diesem Jesus Christus zu sein. Also von diesem Strand hat er sie berufen, von diesem Ufer, See Galiläas, Genezareth, hat er sie berufen, um sie vorzubereiten für diesen Zeugendienst an ihm und an seinem Wort. So lernten sie seine Vollmacht über diese Dinge, die ich gerade eben erwähnt habe, oder über die wir in den letzten Predigten schon genug uns damit auseinandergesetzt haben. Sie lernten all seine Vollmacht und sie lernten seine Stärke kennen. Aber sie lernten auch noch etwas Besonderes kennen. Sie lernten, dass diese Herrlichkeit Jesu nicht allen offenbart war. Sie lernten, dass es an der Gnade Gottes ist und dass es ein Privileg war, dass sie ihn in dieser Weise haben sehen können. Sie lernten, dass es ihnen gegeben war, das Geheimnis des Sohnes Gottes zu verstehen und anderen es verborgen war. Sie lernten, warum es ihnen verborgen war, weil sie diese Krafterweisungen und diese Bestätigungen verwarfen und es dem Teufel zuschrieben und eine unvergebbare Sünde begangen. All das haben sie kennengelernt. Und sie lernten auch, als er ihnen erklärte und sagte, warum sie ihn verworfen haben. Sie wurden von ihm unterwiesen, warum so viele ihm hinterherlaufen und am Anfang begeistert waren und später werden sie verstehen, warum die meisten von ihnen sich absagen werden. Sie lernten in den Gleichnissen, dass es nur wenige sind, die einen guten Boden haben. Es nur wenigen gegeben ist, das Geheimnis zu verstehen. Und sie lernten, dass es allein auf die Schöpferkraft dieses Wortes ankommt, dass das Wort in sich selbst diese Kraft hat, neues Leben zu schaffen. Es hat in sich selbst die Kraft. Dieses Wort in dem guten Boden vermag diese gute Frucht des Glaubens zu schaffen. Das alles haben sie gelernt und das, genau das geschah an diesem Strand oder ich sage an diesem Ufer, als die Volksmenge kamen, stieg in das Boot und lehrte ihn in Gleichnissen diese Wahrheit. Er lehrte in Gleichnissen vom Boot aus, was das Wort Gottes in dem guten Boden zu wirken vermag. Das ist die Lektion. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, dass sie, was sie jetzt gehört haben von der Macht des Wortes, von der Kraft dieses Wortes, dass sie das in ihrem Leben wirklich erleben sollten. Ich würde sagen, Jesus sagt, okay, jetzt machen wir mal einen Lernausflug. Ja? Und er gibt ihnen den Auftrag und sagt, packt die Sachen, lasst uns gehen, es ist Zeit. Die Gleichnisse, die Jesus an diesem Strand sozusagen oder an dem Ufer erzählte, Markus gibt uns ja drei Gleichnisse. Es ist eine Auswahl von dem, was er den ganzen Tag da gelehrt hatte, bis es Abend geworden war. Drei wesentliche Gleichnisse, in denen wir diese Kraft des Wortes Gottes kennengelernt haben. Und jetzt, was Markus bringt, ist, er knüpft daran an diese Gleichnisrede. In Vers 35 heißt es, und an jenem Abend sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns das jenseitige Ufer übersetzen. Das heißt, nachdem er die Lehre vollendet hatte, in vielen solchen Gleichnissen hat er gelehrt, nachdem er vollendet hatte, sagt er, jetzt ist es Zeit, jetzt können wir gehen. Und jetzt berichtet Markus von drei Begebenheiten, die gegenüber diesen drei Gleichnissen gestellt werden. In den drei Gleichnissen lernen wir, Gottes Wort ist das Schöpfungswort. Es hat die Kraft und die Macht in sich selbst. Und jetzt bringt er drei Beispiele, drei Erfahrungen, die die Jünger jetzt machen, in einer intensiven Art und Weise, dass dieses Wort wirklich das ist und wirklich das tut. Sie erleben, dass er spricht und es geschieht, dass es in sich diese Macht hat. Sie dürfen das in einer Weise erleben. Oh Mann, ich habe mir beim Vorbereiten gedacht, wie würde ich mich da verhalten? Im Boot, bei den Besessenen, bei der Auferweckung der kleinen Tochter von Jairus. Die dürfen diese Lernerfahrungen machen. Und Markus berichtet eben diese absoluten Machtbeweise der Göttlichkeit und der Kraft. Atemberaubend, atemberaubend. Nicht zu schnell, erkennen wir, ja, die Tochter von Jairus, die blutflüssige Frau, der Besessene, der Ketten zerspringt, alles klar, abgehakt. Zeit nehmen, genau anschauen, was für eine atemberaubende Größe und die Herrlichkeit seiner Macht uns hier demonstriert wird. Je mehr wir das erkennen, und der Geist uns Gottes das offen macht, umso mehr werden wir in ihm ruhen, umso mehr werden unser Glaube in ihm fest und wirklich sehr, sehr fest werden. Lass uns das im Einzelnen anschauen. Also nicht die Gleichnisse, nicht die drei Wunder, sondern jetzt das eine, die Stillung des Sturms. Als ich mich vorbereitet hat und ich arbeite meistens am Text und dann kommt ein Punkt, wo ich mir dann meine Kommentare rausnehme und sie lese. Nachdem ich mir selbst einen Überblick verschafft habe und eine gewisse Klarheit gewonnen habe, dann will ich gerne wissen, was meine Vorbilder, meine Väter im Glauben über diesen Text selbst gefunden haben, was sie darüber gelehrt haben. Und ich liebe diese Zeit. Das ist für mich so ein Zwischengespräch. So, ich lerne von ihnen neue Aspekte kennen. Manchmal werde ich selbst hinterfragt und ich prüfe mich, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und nicht selten ist es so, dass ich dann sage, oh, da werde ich fester selbst. Und auf jeden Fall ist eine tolle Zeit, einfach die Gedanken von denen zu lesen, die sich ebenfalls mit diesem Text beschäftigt haben. Und beim Lesen eines Auslegers bin ich auf einen Gedanken gekommen, diesen Text klassisch in drei Gliederungen zu untergliedern. Also die klassische Drei-Punkt-Predigt zu machen. Und auch wenn ich komme während der Predigt noch darauf zurück, warum, aber auch wenn ich innerlich bei bestimmten Punkten da überhaupt nicht zufrieden war mit der Auslegung, aber diesen Blickwinkel, den fand ich gut. Und ich dachte, das möchte ich euch mit euch heute auch darüber so nachdenken. Der Blickwinkel ist die Ruhe. Die Botschaft unsere Aufmerksamkeit auf die Ruhe in diesem Abschnitt zu lenken. Wir haben einen Sturm, aber gucken wir auf die Ruhe. Und ich denke, darum geht's. Und ich denke, das ist eine gute Botschaft für heute, für dich und für mich, für unsere Herzen. Aus drei Perspektiven. Die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe im Sturm und die Ruhe nach dem Sturm. Diesen Text kann man in diesen drei Blickwinkeln mal anschauen. Die Ruhe vor dem Sturm spricht von Jesus sucht die Ruhe. Das ist eine gute Lektion, das mal anzuschauen. Das andere ist, die Ruhe im Sturm. Jesus hat die Ruhe, da wo wir sie nicht haben. Und die dritte Lektion, Jesus macht die Ruhe. Also Jesus sucht die Ruhe, Jesus hat die Ruhe und Jesus macht die Ruhe. Und das möchte ich euch vor Augen führen und hoffe zu einem tieferes Verständnis vor diesem Abschnitt. Der Fokus, und ihr merkt, liegt mehr auf Jesus als auf den Jüngern, sondern die Ruhe nicht hatten, die Ruhe nicht suchten und die Ruhe nicht machen konnten. Aber der Fokus ist mehr auf Jesus und was er alles zu tun vermag. Lasst uns die ersten zwei Verse lesen. Jesus sucht die Ruhe. An jenem Tag, sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen im Boot mit, wie er war. Und andere Boote fahren bei ihm. Es war nun Zeit. Den ganzen Tag hat Jesus gelehrt. Den ganzen Tag hat er gepredigt. Es war nun Zeit, die Volksmenge nach Hause zu entlassen. Zu sagen, Feierabend, ist gut, könnt gehen. Es war aber genauso Zeit für die Jünger, jetzt nach dieser Lehre eine Gegenstandslektion zu erteilen. Auch dafür, es war nun Zeit. Als die Zeit gekommen war, als der Abend kam und er die Volksmenge entlassen sollte. Aber es war genauso auch noch Zeit, dass Jesus selbst für sich die Ruhe suchte. Und das ist, was mich echt beeindruckt hat. Und das ist auch das Zeugnis. Und an vielen, vielen Stellen der Schrift lesen wir, dass Jesus immer wieder diese Ruhe selbst suchte. Es gab einen Punkt, wo er gesagt hatte, egal wie viele Menge an Leuten da waren, egal wie viel Arbeit da war und wie viel Wunder noch getan werden mussten, wie viele Kranke noch da waren, wie viel geheilt werden mussten, wie viel Not auch war. Es gab einen Punkt, wo er gesagt hat, Jesus, genug. Und er entzog sich immer wieder der Volksmenge und suchte diese Ruhe. Und dann dachte ich darüber nach und der Herr, der Schöpfer, hat es nötig, sich die Ruhe zu nehmen. Schon das. Jesus fand es richtig und wichtig, sich zurückzuziehen und einen Punkt und Schnitt zu machen und sagen, jetzt ist genug, jetzt ist Zeit, lasst sie gehen. Wie gesagt, nicht zu sagen, oh, ist gute Gelegenheit, jetzt sind sie alle da, jetzt müssen, sondern es ist gut, es ist Zeit, Er suchte immer wieder diese Einsamkeit. Wir sind nicht gerne einsam, gell? Jesus wollte einsam sein. Er wollte eins sein mit seinem Vater. Er suchte die Gelegenheit, wo er wirklich allein mit ihm ist, nicht unter vielen, mit vielen. Er suchte immer wieder diese Abgeschiedenheit, immer wieder diese Ruhe. Warum? Weil aus dieser Ruhe schöpft er die Kraft. Aus dieser Ruhe kam er mit frischer Kraft heraus. Er kam mit dem klaren Verständnis, was der Wille Gottes ist. Er kam mit der Freude, mit dem Wissen. Er berief so seine Apostel. Er tat all seine Wunder, indem er vorher diese Ruhe suchte, den Willen Gottes erfahren, von Gott ausgerüstet, gestärkt, ermutigt, und dann ging er hinein und tat das. Ich muss das lernen. Meine kurze Lernerfahrung waren die 2 Schwedenwochen. Das war für mich so mein Ostufersee Genezareth. Es ist gut, immer wieder diese Ruhe zu suchen. Jesus hat es getan. Der Grund, warum er ans jenseitige Ufer rüberfuhr, ist, weil das Land das heidnische Land war. Da, wo er war, das jüdische Land, und auf der anderen Seite das Zehnstädtegebiet, das war ein heidnisches Land. Da heilt auch diesen Besessenen, diesen Heiden und so weiter. Warum fuhr er immer gerne darüber? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, weil er dort wirklich Ruhe fand, weil die Menschen ihn dorthin nicht so schnell folgen, zumindest am Anfang nicht. Zu einem ist es weit, und ich für mich ist eine Lektion: Willst du Ruhe haben, geh weit. Wisst ihr, warum er auf die Berge immer ging? Weil da nicht viele Leute oben sind, es ist anstrengend hochzugehen. Da folgen nicht viele hin. So, es kostet am Anfang etwas, diese Ruhe zu suchen und einen Ort zu suchen, wo eben nicht viele Leute sind. Und er suchte immer die Orte, wo nicht viele. Also suchte er unbequeme Orte, keine schönen Orte vielleicht. Da gingen die Leute nicht hin. Zum anderen war das ein heidnisches Land, da gingen die Juden nicht hin. Also hat er seine Ruhe da gehabt. Also fuhr immer wieder mit seinen Jüngern an diese Orte, wo er wirklich sich zurückziehen konnte. Es tut gut. Gott schuf die Welt an wie vielen Tagen? 6. Und was tat er am 7? Er ruhte von all seinen Werken. Und wir meinen, wir müssen 7 Tage arbeiten, vielleicht 14, und dann vielleicht ein bisschen ruhen. Ein Gedanke dazu, weil ich nicht den Schwerpunkt hier drauf legen möchte, aber nur ein Gedanken dazu. Wisst ihr, warum wir oft nicht zur Ruhe kommen? Weil wir zu wenig Gottvertrauen haben. Ich bin davon überzeugt. Weil wir zu wenig Glauben an ihn und an seine Schöpferkraft haben. Weil wir nicht glauben, er sorgt für uns. Und ich komme nicht um, egal wie groß der Sturm ist. Weil ich das nicht glaube, werde ich aktiv und komme nicht zur Ruhe, weil ich immer machen werde. Reicht das für den Sonntag? Reicht das für den 7. Tag? Oh, 6 Tage gearbeitet, aber vielleicht reicht es nicht für den 7. Tag. Ja, am 7. Tag vielleicht noch ein bisschen arbeiten, damit es doch reicht. Das zeugt von Unglaube. Das zeugt von dem, ich vertraue nicht, dass Gott mich versorgen kann. Unsere Aktivität und unsere Unruhe offenbart letztendlich unseren Unglauben und unsere Unzufriedenheit und dass wir kein Vertrauen in die Größe und die Macht des Schöpfergottes haben, der spricht und es wird. Dass aus einem Krug Mehl so viel machen kann, dass es nicht aufhört. Der aus 2 Fischen und 5 Brote 5000 vermehren kann. Alles theoretisch, alles kennen wir. Aber in der Praxis zweifeln wir. Oh, haben wir schon wieder Brot vergessen. Oh, ihr Ungläubigen, wie oft hat Jesus gesagt? Die Unruhe kommt daher, weil wir nicht in die Ruhe Gottes hineingehen. Gott suchte die Ruhe. Und wir meinen, wir müssen geschäftigt sein. Das ist ein ab und zu. Also es ist schwierig, die Zeit zu erkennen, aber es ist notwendig zu sagen, jetzt ist Zeit. Es ist Zeit. Manchmal mache ich das. Vielleicht haben ein paar Gäste das schon bei mir erlebt. Meine Frau ärgert sich immer dann, wenn ich sie so nach Hause begleite. Ob durch Sagen oder durch Handeln zeige ich, es ist Zeit, dass ihr geht. Es ist Zeit, sich auszuruhen. Und dann, wenn sie gehen, sagt die Lilly dann, ja, das war jetzt etwas schockiert. Das war ein bisschen direkt, deine Hinweise. Aber ich sage, es ist Zeit. Es ist genug, es war schön, es ist gut, aber es ist Zeit. Ich will zur Ruhe kommen. Hab morgen noch einen Tag. Hab morgen noch eine Predigt. Hab noch einen Dienst. Ich will Ruhe haben. Ich liebe alle Menschen, ich liebe den Besuch. Aber es gibt Momente, wo ich sage, es ist Zeit. Mach mal Schluss. Das ist kein versteckter Hinweis. Aber wir werden trotzdem weise, wenn wir gerne kommen, aber auch gerne gehen. So wie meine Mutter zu den Enkelkindern gerne sagt. Also, es ist Zeit und jetzt dürfen die Jünger endlich das tun, was sie gerne tun. Sich aufspielen. Jetzt sagt Jesus, jetzt fahren wir. Komm, lasst uns rüberfahren. Sie saßen die ganze Zeit, sie hörten ihn die ganze Zeit, jetzt können sie aktiv sein. Und sie sind aktiv und dann heißt es, und sie entlassen ihn, sie entlassen die Volksmenge. Sie rennen rum und sagen, der Meister hat gesagt, es ist vorbei, geht nach Hause. Und jetzt dürfen sie etwas tun. Und das ist sehr interessant, wie es heißt, und sie nehmen ihn mit. Also jetzt, Jesus, komm, jetzt dürfen sie etwas tun. Und dass der Meister jetzt das den Strand verlässt, dass er das Ufer verlässt und auf eine andere Seite überfährt, das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Durch ihre Art wahrscheinlich. Und dieses Mal, interessanterweise, dieses Mal lassen sie sich nicht so schnell abschütteln. Auch nicht von dem Wissen, es geht jetzt ins Boot und ins Land der Heidengebiete. Es heißt, Vers 36, und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, also das zeigt er, sie nehmen ihn mit, in ihrem Boot, wie er war. Und andere Boote waren mit ihm. So, es sind einige, die noch nicht genug haben. Die Begeisterung und der Zuspruch wächst, so dass er nicht mal am Strand lehren konnte, er musste ins Boot gehen. Jetzt sitzt er im Boot und ihr sagt, es ist Zeit rüber zu fahren. Und ich glaube, er stieg nicht mal aus dem Boot aus. Sie nahmen ihn so mit, wie er war, heißt das. Da, wo er saß. Wisst ihr, worauf er saß? Auf einem Kissen. Weil den ganzen Tag auf dem harten Brett, war schon ein bisschen hart. Er saß auf einem Kissen hinten im Boot und leerte. So stand das Boot. Und so, wie er war, da, wo er saß, er sagt, entlasst sie, die sind rumgelaufen, sind vorbei, stiegen ins Boot und fahren mit ihm los. Und die Leute sehen das. Was machen sie? Sie packen ihre Boote. Sie ihm hinterher. So haben wir eine kleine Flotte, die sich dann in Bewegung setzte und ans jenseitige Ufer rüberfahr. Aber dieses, wie er war, zeigt nicht nur, dass er einfach im Boot geblieben ist. Er ist nicht ausgestiegen. Er hat nicht gesagt, ich muss mich auch nochmal vorbereiten. Muss nochmal meine Sachen holen und dann können wir rüberfahren. Das heißt, so wie er war, darf ich so sagen, er hatte alles dabei, was er brauchte. Was hat er dabei, was er brauchte? Was, das zeigt uns der nächste Abschnitt, Verse 37 bis 38, die Ruhe im Sturm. Jesus in der Ruhe, oder Jesus hat die Ruhe. Das ist, was er dabei hatte. Ich lese. Und es erhebt sich ein heftiger Sturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ist es dir egal, dass wir sterben? Das Bild vor Augen. Sie ackern, sie machen, sie tun, sie schaffen, verzweifelt. Dann kommt ihnen die glorreiche Idee, sich zum Herrn zu wenden. Und als sie sich zum Herrn wenden, gucken sie ihn an. Und wisst ihr, was sie sehen? Jesus schläft auf einem Kissen. Nebenbei, das zeugt von einem Augenzeugen, der dabei war. Und ich denke, Petrus kam da in seinem Boot und Jesus schläft auf seinem Kissen. Du schläfst auf einem Kissen, du machst es dir gemütlich und wir ackern hier und sterben hier und es ist dir absolut egal. Das ist ein harter Vorwurf, oder? Das zeichnet dieses Bild. Liest man die Kommentare zu diesem Abschnitt und querbeet, die ich alle gelesen habe, beschreiben Sie erstmal die Lage von diesem See. Beschreiben Sie die Lage von dem See. Und die geografische Lage spielt eine wesentliche Rolle. Der See Genezareth zählt zu den tiefstgelegten Süßwasser der Welt. Also es ist der See, der am tiefsten, ein Süßwasser, der am tiefsten, also unter dem Meeresspiegel. Das ist die erste interessante Begebenheit. Und dann ist rechts und links mit Bergen, von Bergen umgeben. Und dann wird alles beschrieben, wissenschaftlich nachgewiesen, welche Fallwinde, zu welchen Jahreszeiten, welche Winde kommen und Thermik sich da abspielt. Und dass es sehr üblich ist, dass da Stürme entstehen. Gerade durch die typologische Lage, durch die Wetterbedingungen und all diese Dinge, sag mal, es ist ganz normal und ganz typisch, und dann wird beschrieben, auch selbst in dieser Zeit, wie auf einmal Stürme entstehen können auf dem See und einen überwältigen können. Und wenn man das so liest und die ganze Geografie da studiert, also so ging es mir, dachte ich, wow, gute Ortskenntnisse, gute wissenschaftliche, fundierte Gelehrsamkeit. Aber das, was die meisten übersehen ist, und was eigentlich fast keiner erwähnt, dass es nicht darum geht, dass es sehr üblich ist, dass hier Stürme entstehen. Denn dieser Sturm ist nicht ein Sturm, der der Typologie zu verantworten ist. Hier ist kein Sturm, den die Jünger kannten, und sie sind auf diesem See groß geworden. Sie tagtäglich mit ihrem Vater, sie wussten, in welchen Lagen die Stürme kommen. Sie wussten genau, was sie tun müssen, wenn die Stürme kommen. Wie sie das Boot ausrichten, die Segel einholen. All das ist ihnen bekannt. Und mit Sicherheit waren sie nicht nur einmal, weil es ist typisch, dass da Stürme auf diesem See entstehen. Das Verwundert, oder das, was hier uns erwähnt ist, dass es hier ein Hurrikan war. Hier war kein normaler Sturm, der durch diese Herbstzeit ungefähr, also durch diese, ich denke Herbstzeit, so durch diese Zeit, also dass eine zeitbedingte Sturm, ein stärkerer Sturm passiert. Das, was hier passiert, hier handelt der Schöpfer. Hier macht der Schöpfer einen Sturm, der über ihre Kraft hinausgeht. Das ist kein normaler Sturm. Und jetzt müssen sie da den durchkämpfen, und Jesus ist halt auch dabei. Und dann ist die Lektion, sondern ich möchte, hier entsteht, hier heißt es, und es erhebt sich ein heftiger Sturm. In Parallelstellen ist die Rede von einem Erdbebensturm. Das ist, als ob die Kontinentplatten sich verschieben und ein Tsunami entsteht. Es ist ein Sturm, der durch die Pazifik fegt und alles niederreißt. Es ist kein irgendein kleiner Sturm. Die Wellen türmen sich auf und fallen über das Boot. Sowas haben die Jünger noch nie da erlebt. Das ist für sie neu. Die Gewalt und die Größe dieses Sturms ist ein heftiger Sturm. Ich glaube, in der Weise, und das sage ich auch gleich, wie Jona es erlebt hatte und die Besatzer, die nach Phönizia. Wisst ihr, was hier passiert? Hier lässt Gott oder der Schöpfer, wir kommen gleich dazu, einen Sturm entstehen. Er macht ihn, damit sie etwas lernen, damit sie etwas über die Kraft und die Macht des Wortes Gottes kennenlernen. Es ist ein gewollter, und ich würde sagen, es ist ein gemachter Sturm. Andersrum so ausgedrückt. Dieser Sturm wurde von Gott, bevor er geschah, geplant, prophetisch angekündigt, darf ich mal so sagen, Probe, es wurde schon mal eine Probe gemacht, also es gab schon mal einen Probesturm, das ist Jona, und es wurde prophezeit, dass das all das passiert, was da passiert ist, wurde schon gesagt, was passiert ist, damit, wenn es passiert ist, es deutlich wird, wer da im Boot ist. Und damit der Glaube gestärkt und auf ihn ausgerichtet wird. Darf ich euch ganz kurz bitten, Jona aufzuschlagen? Jona Kapitel 1. Nicht so einfach ihn zu finden, so einen kleinen Prophet. Jona Kapitel 1, Vers 4. Ich möchte euch ein, zwei Verse noch vorlesen, aber ich muss ein bisschen Gas geben. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Das ist das, was hier in wir und Markus haben. Genau das. Es entsteht kein typologischer Wind und Sturm, sondern wer wirft diesen Wind und diesen Sturm? Da warf der Herr einen heftigen Wind, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und als das geschieht, Und die Leute zu Jona gehen und sagen, wer bist du, an wen glaubst du, was für ein Zeugnis gibt er ihnen? Ich glaube an Gott, der Himmel, die Erde und das Meer gemacht hat. Ich glaube an den Schöpfer, der das hier macht. Oh, wenn das ist derjenige, der die Macht, der das Meer gemacht hat und den Wind und all das, ja, dann sollen wir ihn anbeten. Das tun sie übrigens. Und in dieser ganzen Geschichte wird ja prophetisch deutlich gemacht, dass der Sturm sich dann erst beruhigt und das Gericht erst dann genommen wird, wenn ein Opfer da gebracht wird. In dem Fall ist es Jona, ein Typus auf Christus, der da hingegeben ist und die anderen, die Heiden, rettet. Das Evangelium im Jona-Buch. Das ist, wisst ihr, was mit Jona da geschah, war vorschattend. Das war Prophetie, das war praktische Erlebprophetie, das war ein Vorspiel oder wie können wir sagen, ein Probesturm, der eigentlich nur stattfinden sollte. Dieser Sturm geschah bei Jona. Warum? Weil er erst später bei Jesus geschehen sollte. Schlag mit mir Psalm 107 auf. Psalm 107. Ich habe heute eigentlich voll viele Psalmen dabei, aber die Zeit ist schon so weit. Mann. Psalm 107 ist die Botschaft der Rettung. Es geht um Rettung. Es geht um die Erlösung, und zwar die Erlösung aus Gnade. Und das, was sich immer wieder in dem Psalm wiederholt, ich möchte euch nur zeigen, Psalm 6, also Vers 6, nicht Psalm 6, dann Vers 13, dann Vers 19, ist folgendes. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Not, und aus ihren Bedrängnissen rettet er sie. Sie schreien in ihrer Not, in den Bedrängnissen, und er rettet sie. Das ist das, was geschieht. Bei Jona geschieht, was auch in Markus, in unserem Begebenheit geschieht. Sie schreien in ihrer Not zu ihm und er rettet sie. Warum rettet sie sie? Schaut mal Vers 8, Vers 15 und Vers 21. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Das gleiche Vers 15. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Das gleiche Vers 21. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Das ist ein Wunder. Dieses Wunder geschieht, damit Gott, der Schöpfer, dafür gepriesen wird. Und jetzt lese ich euch ab Vers 23. Psalm 107. Die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begaben, auf großen Wassern Handel trieben. Das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe, als er da auf die Erde kam. Er redete und bestellte einen Sturmwind und er trieb seine Wellen hoch. Er redete und bestellte einen Sturm, wie bei Jona. Der Herr sagt, ich hätte gern einen Sturm. Und der Sturm fragte, wie stark? Auf welcher Skala? Und der Herr bestellte, sagt, heute brauche ich den ungefähr. Gut, machen wir. Nebenbei, der Sturm sagte nicht, ich versuch's mal. Wie oft kriegen wir einen Auftrag von dem Herrn und sagen, wir versuchen's? In der Bibel steht nirgendwo, dass wir etwas versuchen sollen. In der Bibel steht immer, wir sollen es tun. Der Sturm macht's. Sie taumelten und schwanken wie ein Betrunkener. Es versagte all ihre Weisheit. Sie probierten es aus ihrer Kraft. Und sie wussten, was man mit einem Schiff machen muss in einem Sturm. Nichts haben sie hinbekommen. Vers 28. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er wandelte den Sturm in Stille, in Ruhe. Und es legten sich die Wellen. Liebe Geschwister, was glaubt ihr, von was hier im Psalm 107 die Rede ist? Das ist das, was in Markus Kapitel 4, ab Vers 35 uns beschrieben wird. Das ist Prophetie. Das alles geschah, damit sie seine Wunder sehen. Zu sehen, wer er ist. Wer rettet? Wen müssen wir anrufen in unserer Bedrängnis? Wer vermag zu retten? Wer vermag ein Wunder zu tun? Der Herr. Herrlich, oder? Für mich ist es herrlich. Also, der Herr, ist der, der den Sturm macht. Andersrum. Wisst ihr, warum Jesus da lag und geschlafen hat? Warum lag er auf dem Kissen und schlief? Darf ich das noch machen? Das ist mir wichtig. Weil er wusste, was gleich passiert. Woher wusste es? Abgesehen, er hatte die Stille mit Gott. Er kannte seinen Willen. Er kannte das Wort. Er wusste, was Gott tun wird. Er wusste, wenn er mit den Jüngern herausfährt, muss er ihnen seine Herrlichkeit offenbaren. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Er wusste, das wird geschehen, es wird ein Sturm kommen und er wird ihn gleich stillen müssen. Er wusste das. Er wusste, dass es der Wille Gottes war und in diesem Willen ruhte er, obwohl der Sturm kam. Nicht wenige, und das ist der Punkt, wo ich nicht zufrieden war mit diesen Auslegern. In aller Demut will ich das euch sagen. Die meisten von ihnen sagen, hier sehen wir die menschliche Seite Jesus. Schaut mal, wie müde er war, der Ärmste. Liebe Geschwister, er lehrte einen Tag. Ich will das nicht schmälern. Aber glaubt ihr, meinen Herrn würde ein Tag ermüden? Er war so müde. Manche glauben, dass er da geheilt hat und so weiter, dass er ihn viel Kraft gekostet hat. Ich glaube nicht, weil er im Boot war und gelehrt hat. Das sagt die Schrift. Er war so müde, dass er erschlagen im Boot zusammenbrach, weil sie nahmen ihn noch mit, heißt das dann. Sie trugen ihn hier ins Boot hinein, so wie er war, ganz kraftlos. Legten sie ihn dann hinten hin und sagten, schlaf dich aus. Und da liegt der arme Jesus, ganz schwach, ganz müde. So müde, dass als dann ein Hurrikan kommt, er nicht mal aufwacht. Wurdet ihr schon mal geweckt mit Wasser? So. Und da reicht es ein bisschen so. Da schwappen Wellen hinein. Das Boot lief voll. Und Jesus, so müde, der Arme. Mann, war der menschlich. So gute Prediger, so gute Auslege, die ich so schätze, von denen ich diesen Aspekt der Ruhe hier entdeckt habe. Und dann lehren sie, Jesus war so müde, dass er erschlagen war und nicht gemerkt hatte, dass ein Sturm kommt. Nicht gemerkt. Und ein anderer guter Ausleger sagt, was für ein unverfrorener Vorwurf an die Jünger. Die sagen, warum schläfst du, merkst du nicht, dass wir umkommen? Und dann sagt dieser Ausleger, wieso werfen sie ihm das vor? Er hat es ja nicht gemerkt. Kennt ihr Psalm 121, Verse 3 bis 4? Ihr kennt ihn. Wisst ihr, was da steht? Nicht schläft der Hüter Israels. Er schlummert nicht, er schläft nicht. Was für einen Herrn hätten wir, wenn er in unser Bedrängnis schlafen würde? Was für eine Ruhe, was für ein Glauben, was für ein Vertrauen hätten wir, wenn wir meinen, er ist müde und dann gibt es Zeiten, da schläft er. Nachts kann er halt für uns nicht sorgen. Was ist das für ein Gottesverständnis? Was ist ein Verständnis von unserem Herrn? Die Aussage im Psalm heißt, er schläft nicht. Aber du sagst, aber da schläft du doch auf dem Kissen. Darf ich sagen, er schläft und schläft nicht. Er schläft nicht, er ruht. Und er ruht sich nicht aus, er ruht in dem Willen Gottes. Das heißt, er weiß ganz genau, was gerade passiert. Und er weiß auch ganz genau, wie lange er die Augen zuhalten muss, bis die Jünger zu ihm kommen. Er weiß ganz genau, wie lange er auf dem Kissen aushalten muss, auf diesem Nassen. Bis sie endlich kommen und ihn anrufen in der Not, damit er sie rette und sie ihn preisen. Er weiß es ganz genau. Er schläft nicht, andersrum will ich sagen. Er macht den Sturm, denn er ist der Schöpfer. Wer kann aufstehen und sagen, schweig? Wer? Nur der das Wasser und den Wind gemacht hat, oder? Also wenn er derjenige ist, der die Gewalt über den Sturm hat, wer hat ihn gemacht? Er selbst. Das heißt, er sagt, es ist Zeit, Jünger, pack die Sachen. Und er sagt, Sturm, um diese Zeit, ich werde auf dem Kissen liegen, will ich, dass du kommst. Mach bitte echt einen Hurrikan, ich brauche so einen ganz extremen. So einen, den die Jünger noch nie erlebt haben. Der Sturm sagt, machen wir. Herr, machen wir. Und das geschieht. Genau das geschieht. Es gab nur einen Moment. Es gab nur einen Moment im Leben Jesu. Und er war und wird nicht wieder kommen. Wo er nicht für seine Jünger sorgen konnte. Das war der Moment, das waren die 3 Stunden am Kreuz, wo er Gott verlassen war. Das war der einzige Moment. Und das sogar für diesen Moment hat er den Vater gebeten und gesagt, Vater, bewahre sie, denn es kommt dann jetzt, ich kann sie nicht bewahren bald, aber bewahre sie in deinem Namen, in meinem Namen. Und der Vater sagt, ich bewahre sie. Johannes Kapitel 17, Johannes Kapitel 18. Das war der einzige Moment, wo Jesus nicht auf sie Acht hätte geben können. Hier schläft er nicht. Das zeugt von dem Unverständnis und dem Unglauben der Jünger. Das heißt, andersrum, es zeigt, wie wenig sie über ihn wussten. Obwohl sie so viel von ihm gelernt haben, so viel erlebt haben, haben sie noch nicht verstanden, dass er wirklich in jeder Situation und jeder Bedrängnis auf sie Acht gibt. Ich liebe diese Stelle. Schaut mal mit mir in unserem Kapitel, Vers 40 heißt es, und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich lese das positiv, nicht negativ. Oh, ihr habt immer noch keinen Glauben. Und ich lese es so, es kommt eine Zeit, und das, was hier passiert, trägt dazu bei, dass ihr den Glauben bekommt. Ihr habt jetzt noch keinen Glauben, er wird kommen. Durch das, was sie erlebt haben, wurde ihr Glaube auf ihn ausgerichtet. Das, was sie erlebt haben, haben sie später angenommen und angewandt, als wirklich Stürme losbrachen, die Wellen über ihnen. Als sie von denen standen, die ihren Meister zum Tode verurteilten. Als sie da standen mit Freimütigkeit, als die Wellen über sie brachen und die Bedrängnisse kamen, warfen sie sich auf ihn. Und haben Vertrauen auf ihn und sagten, Herr, hier geschieht nichts, was du schon nicht gesagt hast, das geschieht. Sie haben gelernt. Sie hatten noch keinen Glauben. Aber das sollte kommen. Wisst ihr warum? Weil das Wort die Kraft hat, es ihnen zu vollbringen. Diese Lektion lernen sie. Diese Todesangst, die sie hatten. Sie sollten lernen, dass sie bei ihm sicher sind. Dass sie ihn, obwohl es stürmt, ruhig bleiben können. Warum? Wo war Jesus? Außerhalb vom Boot? Ich finde, er war doch im gleichen Boot, oder? Also wenn er im gleichen Boot war, den gleichen Sturm erlebte und er bei ihnen war, was haben sie zu fürchten? Glaubten sie, er kann sterben? Versteht ihr, was ich meine? Ist Christus in uns? Und wenn er in uns ist, wer kann gegen uns sein? Was kann uns widerfahren, wenn er in uns ist? Und wenn wir, je mehr wir das begreifen, was es bedeutet, in Christus zu sein, mit ihm im gleichen Boot zu sein, in den Bedrängnissen, je mehr wir das in den Glauben annehmen, umso mehr werden wir in den Bedrängnissen zur Ruhe kommen. Es gab eine Werbung, ganz schlimm, eine Werbung von einem Autohersteller. Ich fand sie gut. Es gibt gute Werbung, manche ist echt gut, aber egal. Da gibt es ein, es stürmt nachts, ein Sturm bricht daran, Blitze, Regen und dann ein kleines Mädchen, glaube ich, Mädchen, ne? Ein Kind wacht auf und mit dem Teddy und voller Angst steht es auf und es donnert und das kommt aus ihrem süßen kleinen Zimmer heraus und läuft den Flur entlang und man denkt, also so, das Kind geht jetzt gleich in das Schlafzimmer von den Eltern und dann sieht man das wirklich, wie das dann in diesem Schlafzimmer von den Eltern vorbeiläuft. Man denkt, hey, wo läuft es hin? Und dann sieht man die nächste Szene. Die Eltern laufen rum und suchen das Kind und finden es nicht, voller Panik. Alle Zimmer werden durchsucht. Bei ihnen ist es nicht angekommen. Und dann fragen sie, ja, wo ist es angekommen? Und wo finden sie es? In der Garage. Es schläft in einem Auto. Und dann heißt es, Punkt, 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 da bist du sicher. Das heißt, das, der Ort, wo man am sichersten ist, war in diesem Auto. Da ist man sicher. Da konnte es einschlafen. Da konnte es ruhig sein. Wisst ihr, warum Jesus da ruhte? Weil er jederzeit sich in der Hand des Vaters sicher wusste. Er wird nicht dann sterben, bevor er nicht sein Werk vollbracht hatte. Der Herr hat ihn in seiner Hand. Und da konnte in der Bedrängnis, obwohl die Stürme sich nicht verändert haben, obwohl es genauso, er hat geruht, weil er wusste, wer Gott ist, zu was er fähig ist. Die Jünger haben nicht geruht. Warum? Weil sie nicht wussten, wer Jesus ist. Und sie kannten Gott nicht, wie Jesus ihn kannte. Sie haben ihn nicht so gesehen, wie er ihn gesehen hat. Darum ist es so wichtig, zeigen uns den Vater. Diese Lektion lernen Sie. Die andere Lektion lernen Sie auch, oh Mann. Und die ist weit wichtiger als diese. Und ich fasse nur, ich mache es wirklich sehr kurz. Er ist der Schöpfer und durch sein Wort, er spricht, in dem Fall zwei Wörter, achtet man darauf. Und er wacht auf, sie schelten ihn. Aber darüber können wir nachdenken, wie wir Jesus begegnen, ihn zweifeln. Und wo wir zweifeln, machen wir ihm Vorwürfe übrigens. Aber egal, lass uns das lassen. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach, jetzt kommt das Wort, schweig, verstumme. Er sagt, schaut mal, er spricht den Wind an. Der Wind hat auch gedacht, hey, was willst du eigentlich? Vorher soll ich machen, jetzt muss ich schweigen. Er spricht den Wind, wie er die Dämonen anspricht. Er spricht den Wind, wie er die Krankheiten angesprochen, das Fieber. Er spricht zu ihm, sagt, er tadelt ihn, bedroht ihn. Bedroht, das heißt, er schimpft ihn. Beruhig dich. Und was hier passiert ist, er spricht dieses Verstumme. Und dann ist es nicht so, und dann 3 Stunden später, wir haben es geschafft. Es ist nicht so, dass das Boot noch eine Weile sich auspendelte. In einem Augenblick, als ob nie etwas da gewesen wäre, Totenstille, glattes Wasser. Wissenschaftlich unmöglich. Selbst wenn der Wind in dem einen Augenblick aufgehört hätte, der Wind hat aufgehört, Jesus hat es befohlen. Dann hätten die Wellen erstmal mal auslaufen müssen. Aber er sagt auch zu den Wellen, nicht auslaufen, Freunde, sofort aufhören. Aber wissenschaftlich müssen wir auslaufen. Stopp! Und sie hören auf. Wer kann das machen? Ich möchte so 2 Sachen euch nur zum Schluss sagen. In meinem Studium, auf jeden Fall gab es eine Vorlesung. Das war eine Zeit, wo ich mich echt damit sehr gekämpft habe. Es ging darum, unseren Glauben wissenschaftlich zu begründen. Und der Dozent, der hatte sich viel Mühe gegeben, um zu zeigen, wie naiv wir Gläubige sind. Wir glauben, dass Gott das Wetter macht. Und er sagt, ja, Gott hat das Wetter gemacht. Aber in unserem Verständnis, sagt er, glauben wir, Gott sagt, es soll regnen und dann regnet es. Und dann malt er so ein schönes Bild auf die Tafel, einen See, dann einen Berg und dann Sonne. Und die Sonne erhitzt das Wasser und dann Dampf und das bildet Wolken. Die Wolken kommen gegen die Berge und dann kalte Luft und dann regnet es ab und zeigt diesen, ihr kennt diesen Ablauf, gell? Und sagt, so geschieht Regen. Und wir sagen, Gott macht Regen. Gott hat das gemacht, diese Naturgesetzmäßigkeiten, die hat er gemacht. Aber Regen läuft in diesen Prozessen ab. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Einen christlichen, bibeltreuen Städte. Und er hatte recht. In gewisser Weise hatte er recht. Und ich saß da und in mir wehrte sich alles. Und ich habe mich gefragt, warum kann ich das nicht annehmen? Warum finde ich das nicht gut, was er da macht? Es hatte lange gedauert, bis mir klar wurde, warum ich das mir nicht gefällt. Wisst ihr warum? Weil er Gott in diese Abläufe festsetzt und sagt, Gott hat etwas gemacht, angestoßen und das läuft automatisch. Gott steht über den Prozessen, die er gemacht hat. Er kann machen, dass diese Prozesse ablaufen, aber er kann sie in sie eingreifen, sogar, dass die Sonne zurückgeht. Unmöglich. Ja, wenn er sie gemacht hat, er ist der Schöpfer. Wenn er will, regnet, wenn er will, kommt die Sonne, Dampf, Wolken, aber es regnet nicht. 3 Jahre lang. Warum? Weil Gott nicht will. Und wenn er will, regnet es, obwohl keine Sonne da ist. Wenn er will. Warum? Er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Ich will so schließen. Entschuldigung. Ich will so schließen. Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr alle mühseligen beladen. Und dann wisst ihr, was er verheißt? Ihr werdet Ruhe finden. Nehmt meine Ruhe. Zu ihm zu kommen, bedeutet es, zu dem zu kommen, der alles in seiner Hand hat, der dein Leben in der Hand hat, der dich gemacht hat, der dich kennt, der der Schöpfer ist. Und weil er der Schöpfer ist und alles gemacht hat, ist er auch derjenige, der Erlöser, der retten vermag. Der den Sturm befiehlt, der den Wassern befiehlt, der den Bedrängnissen befiehlt, der dem Teufel befiehlt, der den Krankheiten befiehlt. Und sie schweigen, weil er der Herr ist. Und Jesus sagt, kommt zu mir und ihr werdet Ruhe finden. Ihr werdet Ruhe finden. Was für eine gewaltige Lektion haben die Jünger da erlebt. Wer ist dieser, dass Wind und See ihm auch gehorchen? Das ist der Schöpfer. Dein und mein Herr. Dein und mein Gott. Je mehr wir das sehen, so mehr kommen wir zur Ruhe von unserer Getriebenheit. Je mehr werden wir unsere Ängste ablegen von unserer Verwirrtheit. Lasst uns auf ihn schauen. Auf ihn. Amen.